Wir übertragen heute einen evangelischen Gottesdienst aus der Gethsemane-Kirche in Berlin-Prenzlauer Berg. Die Predigt hält Pfarrerin Aljona Hoffmann.
Unendliches, tiefes Blau. Der Himmel, das sind Weite und Freiheit, Geist und Wind und Gott überall. Jesus geht in die Weite und Freiheit Gottes ein, wird eins mit dem Vater, entgrenzt sich in seiner Liebe. Seine Liebe ist überall, überall, wo seine Geschöpfe sind, welch ein Segen. Und diesen Segen feiern wir heute an Christi Himmelfahrt. Ich begrüße Sie zum Gottesdienst in der Berliner Gethsemane-Kirche, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde hier vor Ort. Wir sind zusammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Lasst uns Gott, dem Schöpfer, danken und loben mit dem Morgenlied Gott des Himmels und der Erden. Im evangelischen Gesangbuch steht es unter der Nummer 445. Wir singen die Strophen 1, 2 und 5. Ein Loblied auf den großen Gott und die göttliche Stärke ist auch der Psalm 47. Lasst uns einstimmen in diesen Lobgesang, indem wir den Psalm im Wechsel miteinander beten. Sie finden ihn im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 726.
Schlagt froh in die Hände, alle Völker, und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall.
Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Hall der Posaune.
Lob singet Gott, lob singet unserem Könige.
Denn Gott ist König über die ganze Erde, lob singet ihn mit Psalmen.
Gott ist König über die Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.
Die Fürsten der Völker sind versammelt, als Volk des Gottes Abrahams.
Denn Gott gehören die Starken auf Erden. Er ist hoch erhaben.
Thank you.
Lasst uns beten. Gott, an jedem Ort können wir dir nahe sein. An jedem Ort können wir deine Kraft spüren. Hier und am Ende der Welt. Habe Dank dafür. Wir bitten dich, sei jetzt da bei uns, spürbar, nahbar. Sende deine Kraft aus der Höhe und segne uns. Durch Jesus Christus, unserem Bruder, der versprochen hat, alle Tage bei uns zu sein, bis ans Ende der Welt. Die Kinder hier in der Kirche laden wir nun herzlich zum Kindergottesdienst mit Julia ein und wir hören auf die Lesung.
Lukas beschreibt am Ende seines Evangeliums, was Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Er sei dir, o Herr. Jesus sprach zu den Seinen: Als ich noch bei euch war, habe ich zu euch gesagt, es muss alles in Erfüllung gehen, was über mich geschrieben steht, im Gesetz des Mose und bei den Propheten und in den Psalmen. Dann half er ihnen, die Heilige Schrift richtig zu verstehen. Er erklärte ihnen: So steht's geschrieben, dass der Christus leiden muss und auferstehen wird von den Toten am dritten Tage. Und allen Völkern muss in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden verkündigt werden. Fangt in Jerusalem an. Ihr seid Zeugen für alles, was geschehen ist. Und siehe, ich werde den Geist auf euch senden, den mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr die Kraft aus der Höhe empfangen habt. Lob sei dir, o Christe. Die Himmelfahrt Christi lässt die Menschen hoffen, dass auch wir eines Tages ganz und gar mit Gott vereint sein werden. Diese Hoffnung besingt das Lied Auf Christi Himmelfahrt allein im evangelischen Gesangbuch, die Nummer 122.
Der Evangelist Lukas hat die Himmelfahrt Jesu auch zu Beginn der Apostelgeschichte beschrieben. Darin wird den überraschten Jüngern angekündigt, dass der Geist Gottes über sie kommen wird und ihnen Trost schenkt und Kraft verleiht. Nach seinem Leiden zeigte sich Jesus den Seinen immer wieder und bewies ihnen so, dass er lebt. 40 Tage lang erschien er ihnen und sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn: Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Er aber sprach zu ihnen: Ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Wie gebannt schauten sie zum Himmel. Doch plötzlich standen bei ihnen zwei Gestalten in weißen Gewändern, die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen. Genauso, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Danach kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Halleluja! Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Halleluja! Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Halleluja. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Schon jetzt können wir um den Geist Gottes bitten, indem wir miteinander singen: Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, im evangelischen Gesangbuch Nummer 241, die Strophen 1 bis 4.
Da stehen sie nun, verdattert, ratlos und allein. Jesus ist weg, einfach weg. Was wird denn jetzt aus ihnen? Die Jüngeren haben es nach seiner Auferstehung schon gespürt. Er gehört nicht mehr zu dieser Welt, auch wenn er sich in den 40 Tagen nach Ostern immer wieder gezeigt hat. Er tauchte plötzlich bei ihnen auf. Wände und verschlossene Türen stellten kein Hindernis dar. Er redete und aß mit ihnen, erzählte von Gott und verschwand dann wieder, um sich auch anderen zu zeigen. Aber was ist jetzt? Ist er jetzt ganz und gar weg? Sie verstehen nicht. Die Jüngeren verstehen nicht. Und wieder einmal brauchen sie andere, die ihnen erklären, was das zu bedeuten hat. Zwei Gestalten in weißen Gewändern sind zur Stelle und sie fragen: Was steht ihr da rum und schaut zum Himmel? Dieser Jesus wird wiederkommen. Schon zu Ostern waren da welche, die vermittelt haben. Damals am leeren Grab wollten die beiden Gestalten von den Jüngern wissen, warum sie denn den Lebenden bei den Toten suchen, obwohl er doch gar nicht mehr hier sein kann, weil er auferstanden ist. Als ob das alles so logisch wäre. Kein Wunder, dass sie immer wieder daneben liegen, wenn sie Jesus lokalisieren oder festhalten wollen. So wie auch Maria Magdalena, als sie den Auferstandenen am Ostermorgen anfassen und halten wollte. Rühre mich nicht an, sagte Jesus da zu ihr, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. 40 Tage nach Ostern ist Jesus aufgefahren zum Vater, aber halten, anfassen kann ihn trotzdem niemand. Und die Frage, ob Jesus die Seinen an Himmelfahrt verlassen hat, die steht weiter im Raum. Es gibt Erklärungen. Es gibt Erklärungen, wie wir sie eben gehört haben. Er ist aufgefahren zum Vater, zurückgekehrt in den Zustand, in dem er sich schon vor seiner Menschwerdung befunden hat. Er ist wieder eins mit Gott. Doch das sind Erklärungen, die für uns heute wohl genauso fremd und mystisch klingen wie für die Jünger damals. Die Sehnsucht nach dem Zusammensein mit Jesus, die Sehnsucht nach tröstender Nähe und Gemeinschaft können auch sie nicht stillen. Was für ein anrührendes Sehnen und Flehen. Ja, es kann sehr wehtun, verlassen zu werden, allein zu bleiben und dann nicht mehr weiter zu wissen. Da hilft es nur wenig zu hören, dass einem bald neue Kräfte zuwachsen und es eine Zukunft geben wird. Der Schmerz ist jetzt da und er ist groß. Die Lücke ist groß. Verlassenheitsgefühle gehören also zum Ursprung des Himmelfahrtstages. Und auch wenn wir heute an vielen Orten fröhliche Menschen sehen können, die den Tag frei zusammen genießen können, ist das trotzdem unterschwellig immer da. Es gibt viel Einsamkeit und Traurigkeit unter den Menschen, mehr als es vielleicht den Anschein hat. Und Fragen tauchen auf, die schon die Jünger in ihrem Verlassenheitsgefühl beschäftigten. Was wird werden? Wo finde ich Halt und Orientierung? wo Trost und Ermutigung in dunklen Stunden, in Krankheit, in Alter, bei Kummer, wo Gemeinschaft die trägt. Und hier und da wird auch heute noch die Frage nach Gott laut. Eine Antwort auf dieses Fragen versuchen uralte biblische Worte aus dem ersten Buch der Könige im Alten Testament. An Jesus war damals noch lange nicht zu denken und mit Himmelfahrt direkt haben diese Worte auch nichts zu tun, aber wohl mit dem Gott, zu dem Jesus aufgefahren ist, mit Gott und der Frage nach seiner Anwesenheit, wenn man ihn braucht und sucht. Sie werden es gleich hören. Dieser Suche wird hier etwas ganz Sichtbares und Handfestes entgegengesetzt, nämlich ein Gotteshaus, der neu errichtete Tempel in Jerusalem. Er steht als Zeichen für das große Versprechen, dass Menschen Gott begegnen können, auch wenn sie ihn nicht sehen. König Salomo, der Sohn des legendären Königs David, hatte den Bau des Tempels in Auftrag gegeben. Und nur nach 7 Jahren Bauzeit war er fertig und konnte von Salomo feierlich eröffnet werden. Hören Sie, wie das in der Bibel beschrieben wird.
Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände zum Himmel aus und betete: Herr, Gott Israels, es ist kein Gott wie du, weder oben im Himmel noch unten auf der Erde. Du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten. Du hältst denen die Treue, die vor dir mit ganzem Herzen ihr Leben führen. Du hast das Versprechen gehalten, das du deinem Knecht, meinem Vater David, gegeben hast. Hier und heute hat deine Hand erfüllt, was dein Mund versprochen hat. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, der Tempel, den ich gebaut habe? Herr, mein Gott, wende dich aber deinem Knecht zu. Höre sein Gebet und sein Flehen. Ich flehe dich an. Höre die Worte des Gebets, das dein Knecht heute vor dir spricht.
Liebe Gemeinde, König Salomo ist klug und weiß, Gott ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Deshalb streckt Salomo seine leeren Hände vor dem Altar zum Himmel und betet. Demütig und bescheiden bittet er Gott um seine Gegenwart und weiß zugleich, wie vermessen das ist, worum er Gott bittet. Der Tempel soll eine Wohnung Gottes sein? Salomo macht sich nichts vor. Gott ist nicht selbstverständlich da, weil ihm ein schicker Tempel gebaut wurde. Gott ist da, weil Menschen ihn bitten und weil er von sich aus den Menschen nahe sein möchte. Dafür beschränkt der große Gott sich selbst ganz freiwillig und wird so fassbar für uns. Im salomonischen Tempel, im Menschen Jesus und auch in meinem Leben, wenn er es will. Weil wir Menschen glauben, dass Gott sich fassen lässt, schaffen wir heilige Orte, haben wir heilige Zeiten und Feste, vollziehen heilige Handlungen und sprechen dabei eine besondere Sprache. Nicht als Selbstzweck, sondern weil wir damit über diese Welt hinaus auf den Gott verweisen möchten, der Himmel und Erde gemacht hat. So glauben wir, dass Gott uns in einem Stück Brot und einem Schluck Wein nahe ist, in den Tropfen des Taufwassers, im Säugling und im Morgenrot. Ich glaube, dass Gott mich sieht, wenn ich in der Kirche eine Kerze anzünde, und mich hört, wenn ich ihn stumm bitte, bei der kranken Freundin zu sein. Ich vertraue darauf, dass Gott da ist, wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind, oder wenn wir gemeinsam singen, oder wenn ich gesegnet werde. Es ist unbegreiflich, dass du zu dem großen Gott, den aller Himmel Himmel nicht umfassen können, du sagen darf und glauben darf, dass er mich hört und sieht. Und auch jetzt, wenn wir diesen Gottesdienst hier feiern, hoffen wir auf Gottes Gegenwart. Hier in der Gethsemane-Kirche und zugleich dort, wo Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich gerade befinden. Am Küchentisch oder unterwegs im Zug oder auch im Pflegebett. Es ist ein Wunder, über das wir nur staunen können, dass der große Gott uns heute Morgen die Ehre erweist und uns besucht. Was wir dafür tun können, ist, auf Empfang zu gehen und Gott in unser Herz einzulassen, damit er in uns Wohnung nehmen kann, damit wir sein Tempel werden. Liebe Gemeinde, die Jünger und Jüngerinnen damals brauchten eine Weile, um das zu verstehen. Sie sind dafür ihren ganz eigenen Weg gegangen, vom Gefühl des Verlassenseins hin zur Erfahrung, dass es keine christusfreien Räume gibt. Der Heilige Geist hat ihnen dabei geholfen. Der kam zu Pfingsten über sie. Er kam mit der Gotteskraft, die verbindet und Menschen ermutigt, an die Gegenwart Gottes in dieser Welt zu glauben. Und seitdem machen Menschen immer wieder die Erfahrung, dass Himmel und Erde sich berühren, wo wir im Geist Jesu miteinander leben, zusammen feiern und einander helfen. So wünsche ich uns einen Himmelfahrtstag, an dem wir spüren können, Jesus ist da, Gott ist da, drinnen und draußen, in unseren Kirchen und Häusern, in unseren Herzen, im Freien, überall. Auch da, wo wir ihn vielleicht gar nicht vermuten. Amen. Das Bekenntnis unseres Glaubens ist ein Versuch, den zu beschreiben, der im Grunde unbeschreibbar ist. Und doch tun wir es jeden Sonntag in unseren Gottesdiensten, manchmal mit den Formulierungen unserer Mütter und Väter, manchmal auch in moderner Sprache. Heute möchte ich Sie einladen, dieses Bekenntnis in Gemeinschaft zu singen. Sie finden es im Evangelischen Gesangbuch Nummer 184.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, wenn Sie sich für unser Gemeindeleben interessieren. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Internetseite unserer evangelischen Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord, ekpn.de. Nach dem Gottesdienst können Sie uns anrufen. Sie erreichen uns unter der Nummer 030-445-7745. Ich wiederhole, 030-445-7745. Wir freuen uns auf Ihren Anruf in der Zeit von 11 bis 12 Uhr.
Lassen Sie uns nun miteinander und füreinander beten. Zwischen den Bitten hören wir jeweils die Zusage: Fürchte dich nicht. Auferstandener, du Lebendiger, unseren Augen verborgen, unseren Herzen nah. Wir haben dein Wort, das uns ermutigt. Dein Mut bestärke alle, die Verantwortung übernehmen, die anderen beistehen, die helfen und pflegen, die heilen und Schwächere schützen, Du bist in unserer Mitte, du bist für uns da.
Fürchte dich nicht vor dem, was vor dir liegt. Gott bleibt dir nah, wie ein Feind, der dich wiegt. Nicht soll dich schrecken, was auch kommen mag. Fürchte dich nicht vor keinem neuen Tag.
Wir haben dein Wort, das uns tröstet. Dein Trost umhülle alle, die trauern und weinen, die Abschied nehmen und ratlos sind, die am Zustand dieser Welt verzweifeln und die Hoffnung aufgegeben haben. Du bist in unserer Mitte, du bist für uns da.
Fürchte dich nicht vor dem, was vor dir liegt.
Wir haben dein Wort des Friedens. Dein Friede breite sich aus, wo wir im Streit liegen, wo in uns Streit herrscht, wo Mächtige die Schwachen überfallen, wo Kriege alles zerstören, Seelen, Leben, Landschaften und Gesellschaften. Du bist in unserer Mitte, du bist für uns da.
Fürchte dich nicht vor dem, was vor dir liegt.
Wir haben dein Wort, durch das du uns berufst. Deine Gegenwart erneuere die Kirche und unsere Gemeinde. Deine Gegenwart erneuere die ganze Schöpfung und uns ganz persönlich durch deine Liebe. Gott, du bist in unserer Mitte, du bist für uns da.
Wir beten weiter mit den Worten Jesu: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vor dem Segen lade ich Sie noch einmal ein zum Singen: Der Himmel geht über allen auf alle über allen auf. Empfangt nun den Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe ihr Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Wir übertrugen einen evangelischen Gottesdienst aus der Gethsemane-Kirche in Berlin-Prenzlauer Berg. Die Predigt hielt Pfarrerin Aljona Hofmann. An der Orgel hörten sie Kantor Oliver Vogt. Es sang die Mezzosopranistin Irene Schneider, an der Violine Susanne Herzog.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 11 Uhr mit Werner Schoninger. Die Zölle von US-Präsident Trump dürfen laut einem Gerichtsurteil erstmal nicht in Kraft treten. Das gilt auch für die bilateralen Handelsabkommen, die in den vergangenen Wochen ausgehandelt worden sind. Das Gericht für internationalen Handel in New York begründet seine Entscheidung damit, dass nur der Kongress Zölle gegen andere Länder verhängen darf. Trump hat demnach mit seinen Notstandsbefugnissen seine Kompetenzen überschritten. Die US-Regierung hat allerdings schon Berufung gegen die Entscheidung der relativ niedrigen juristischen Instanz eingelegt. Die Klagen haben 12 Bundesstaaten eingereicht, darunter auch 2 republikanisch regierte. Familien soll es nach den Vorstellungen von Bundesbauministerin Huberts leichter gemacht werden, ein Haus zu kaufen. Dafür will die SPD-Politikerin laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau bündeln. Die Förderung soll demnach transparenter und schneller werden. Huberts forderte, eine Familie müsse auch mit normalem Gehalt Eigentum erwerben können. Im Moment sei das sogar mit Akademikergehältern schwer. Auf der Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin fährt die Tram seit dem Morgen wieder. Die Linie M17 pendelt nach Angaben der BVG auf dem betroffenen Abschnitt erstmal im 10-Minuten-Takt. Felix Moniak, RBB 24.
Die übrigen Straßenbahnlinien werden aber noch umgeleitet. Ab Samstag soll dann überall wieder Normalbetrieb gelten. Die Straße unter der maroden Wuhlheidebrücke war vor 10 Tagen wegen Einsturzgefahr gesperrt worden.
Die israelische Regierung hat nach eigenen Angaben weitere Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt. Insgesamt handelt es sich um 22 Bauprojekte, die zum Teil schon fertig sind. Die Mehrheit der internationalen Gemeinschaft kritisiert den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland als illegal. Dort leben inzwischen über 500.000 Israelis. Die Ukraine hat sich grundsätzlich bereit erklärt, sich zu 2. direkten Gesprächen mit russischen Unterhändlern zu treffen. Der ukrainische Verteidigungsminister Umerow forderte allerdings, vorher die russischen Bedingungen für einen Frieden zu sehen. Er selbst hat nach eigenen Angaben dem russischen Chefverhandler schon ein Dokument mit der ukrainischen Position übergeben. Der Vorschlag für das weitere Treffen kommt vom russischen Außenminister Lavrov. Demnach sollen beide Seiten